Wir wollen nun noch einen Blick werfen in das Evangelium nach Johannes. Wir kämen dann zu dem 13. Kapitel und damit beginnt ja wohl auch ein ganz neuer Abschnitt. Wir wollen diesen Abschnitt zunächst mal lesen, den ersten Abschnitt. Vor dem Feste des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gieß er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit welchem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße. Jesus antwortet und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nimmermehr meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Soweit zunächst Gottes Wort. Nun, ich sagte eben schon, wir kommen hier zu einem ganz neuen Abschnitt. Man merkt das auch schon, wenn man dieses Evangelium einmal liest, dass hier doch ein ganz anderer Gedanke vor uns steht. Manche Ausleger haben das Evangelium nach Johannes so etwas eingeteilt in drei Abschnitte und das so einmal verglichen mit dem Zelt der Zusammenkunft damals in der Wüste. Und sie sagten, in den ersten 12 Kapiteln, da haben wir so etwas wie den Vorhof. Da haben wir die Menschen mit ihrer Schuld, wo der Herr sich mit ihnen beschäftigt. In dem zweiten Abschnitt, hier von Kapitel 13 bis Vers 17, werden wir dann einen Schritt weitergeführt aus dem Vorhof in das Heiligtum. Hier werden wir gleichsam in das Licht, in die Gegenwart des Herrn geführt und in den nachfolgenden Kapitel dann von Vers 18 ab kommen wir dann zu dem Allerheiligsten, wo wir den Herrn sehen am Tiefpunkt seiner Leiden und damit auch am Höhepunkt seiner eigentlichen Offenbarung der göttlichen Liebe. Ich denke, an dieser Einteilung ist schon etwas dran. Man kann sich das dann auch sehr gut behalten. Der Jesus zieht sich gleichsam jetzt mit seinen Jüngern zurück. Und was wir in den nachfolgenden Kapiteln finden, das ist eine unmittelbare Belehrung, die der Herr nun an seine Jünger richtet. Und man kann auch hier sagen, hier offenbart er eine Herrlichkeit, die er den Juden, den Menschen damals in dem Sinne gar nicht offenbaren konnte, weil sie einfach die Voraussetzungen dafür überhaupt nicht hatten. Wir haben das auch gestern gesehen, wo der letzte Abschnitt im 12. Kapitel ja von diesem traurigen Zustand des Volkes Israels redet, der darin bestand, dass sie wirklich von der Finsternis ergriffen wurden. Das heißt, der Unglaube, die Ablehnung, die Auflehnung dem Herrn gegenüber führte dann tatsächlich dazu, dass sich die Jesaja-Stelle erfüllt hat. Wir haben uns kurz daran erinnert, die wir in Jesaja Kapitel 6 finden, wo Jesaja schon von Augen redet, die nicht sehen können, und Ohren, die nicht hören können. Aber das war ein Zustand oder ist ein Zustand gewesen, der nicht von Natur aus vorhanden war, sondern das ist ein Zustand, in den man hineingekommen ist, weil man bewusst die Augen verschlossen und bewusst die Ohren zugehalten hat. Deshalb kam es später zu einer inneren Verstockung. Ich denke, das will der Johannes hier sehr deutlich sagen. Wir haben uns auch daran erinnert, darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja das gesagt hatte. Er hat ihre Augen verblendet, damit sie sich nicht bekehren und ich sie heilen kann. Ich sagte schon, man könnte bei diesen Aussagen nun sehr leicht zu der Überlegung oder zu dem Gedanken kommen, dass hier tatsächlich eine Vorausbestimmung wäre zur Verdammnis. Es gibt auch manche, die so etwas behaupten, aber es gibt wirklich in der Schrift keine Stelle, die von einer Vorausbestimmung für die ewige Verdammnis spricht. Es gibt zwar einige Stellen, wo man das vielleicht einmal sehen könnte, aber wenn man die Zusammenhänge einmal genau untersucht, wird man feststellen, dass es doch ganz andere Gedanken sind. Also Gott hat nie und wird auch nie einen Menschen zur ewigen Verdammnis vorausbestimmen. Das wäre auch oder stände auch im direkten Gegensatz zu dem Grundsatz der göttlichen Gerechtigkeit, ganz abgesehen von dem Grundsatz der göttlichen Liebe. Also das dürfen wir auch nie mit hier hineinnehmen. Wenn es dazu kommt, und hier kam es tatsächlich dazu, dann waren es Menschen, denen Möglichkeiten angeboten wurden, und sie haben diese Möglichkeiten ausgeschlagen. Sie waren nicht bereit, das anzunehmen. In diesem Sinne übrigens ist auch die Belehrung im Römerbrief Kapitel 9 zu verstehen. Die wird ja auch sehr oft falsch ausgelegt, wo es dann heißt, dann liegt es also nicht an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Aber ich denke, das ist eine ganz andere Schau, die dort gegeben wird. Ich denke, das alles zeigt auch hier schon einen gewissen Abschluss. Also Johannes hat sein Evangelium schon nach ganz bestimmten Gesichtspunkten aus zusammengestellt, nachdem er hier den Unglauben der Juden ganz klar herausstellt, finden wir dann in den nächsten Kapiteln 13 bis einschließlich 17 eine besondere Belehrung des Herrn für seine Jünger. Er offenbart hier eine Herrlichkeit, die nicht mit den irdischen, vergänglichen Dingen in Verbindung stehen, sondern eine himmlische Herrlichkeit. Von daher merken wir schon, haben wir hier auch Hinweise, zwar noch nicht in dieser ausführlichen Weise, wie wir das später bei dem Apostel Paulus finden, aber zweifellos könnte man auch über diesen Abschnitt hier die Worte setzen, dass wir hier etwas erfahren von dem unausforschlichen Reichtum seiner Gnade. So bezeichnet es ja Paulus im Epheserbrief, wenn er von der himmlischen Stellung der Gemeinde, der Versammlung Gottes redet. Nun, Kapitel 13 ist, wie man sagt, so eine Art Einführung, und zwar ein sehr bekannter Abschnitt. Hier geht es um die Reinigung. Und damit geht es um einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz, der leider heute nicht immer die entsprechende Beachtung findet, allerdings auch schon am Anfang nicht. Und das ist der Grundsatz der göttlichen Heiligung. Nun, wenn es um die Frage der Bekehrung geht, die Frage der Rechtfertigung, dann sind meistens die Aussagen und auch die Belehrungen klar. Aber dann kommt der nächste Schritt, und zwar die Heiligung. Ich möchte dazu gleich eine Stelle zitieren, die leider auch oft nicht entsprechend beachtet wird, und zwar im Hebräerbrief. Da sagt der Schreiber: Jaget dem Frieden nach und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Wir wollen diese Stelle nicht abwerten, das steht da. Und wir sollten ihr schon dieser Aussage schon besondere Bedeutung beimessen. Es ist eine unerlässliche Voraussetzung, die Grundsätze der Heiligung für wahre, wirkliche Gemeinschaft. Schon bei dem Gedanken Gemeinschaft merken wir, dass auch da ein gewisses Unverständnis ist. Bei vielen Geschwistern, die zum Beispiel aus sogenannten Brüderversammlungen kommen, da ist das ja ein bekannter Begriff, der, die ist bei uns in Gemeinschaft. Nun, wenn man der Frage einmal nachgeht, dann bedeutet das ja, die nehmen bei uns am Brotbrechen teil, folglich sind die in Gemeinschaft. Nun, die Bibel kennt das in dem Sinne eigentlich gar nicht. Gemeinschaft ist mehr als nur Teilnahmeberechtigung beim Brotbrechen. Leider ist dieser Gedanke sehr weit verbreitet. Gemeinschaft geht viel, viel weiter. Denn unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Das heißt also, wir haben Gemeinschaft mit Gott. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Gemeinschaft untereinander. Aber die Gemeinschaft untereinander muss letztlich die Folge der Gemeinschaft mit Gott sein. Wir haben aber nicht nur Gemeinschaft mit Gott, wir haben Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist das herrliche Vorrecht, auf das wir auch hier in diesem Abschnitt hingewiesen werden. Aber da gibt es auch Voraussetzungen für die Gemeinschaft. Und das wird hier in sehr schöner Weise gezeigt in dieser Handlungsweise des Herrn, der sogenannten Fußwaschung. Nun, die Fußwaschung an sich, wir haben es ja auch schon betrachtet, in Verbindung mit einer Maria, war eine Sache, die damals üblich war, als Zeichen der Gastfreundschaft. Wenn Gäste eingeladen wurden, dann wurden ihnen die Füße gewaschen, je nachdem, wo man hinkam, wurde auch noch das Haupt gesalbt. Das war eben eine Erfrischung, eine notwendige Handlungsweise, die damals vollzogen wurde. Aber hier liegt gewiss auch noch eine weit tiefere Bedeutung. Man könnte vielleicht sogar annehmen, dass die Jünger das vielleicht zunächst einmal in dem Sinne gesehen haben. Man war zusammengekommen, es heißt hier vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, da legte er sich mit ihnen zu Tisch und dann bei dieser Gelegenheit, da stand er auf während des Abendessens, kommt dann noch die Bemerkung, dass Judas schon hier mit dem Gedanken sich beschäftigt hatte und auch, dass alles feststand, den Herrn zu verraten. Da steht Jesus, der Herr, auf, legt das Oberkleid ab und er nahm ein leinernes Tuch, umgürtete sich, dann gieß er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinernen Tuch abzutrocknen. Nun, das war wahrscheinlich zunächst ein ganz gewaltiges Erstaunen, dass der Herr das hier tat. Welche Gedanken und Überlegungen jetzt bei den Jüngern waren, wissen wir nicht, steht auch nicht hier. Aber persönlich könnte ich mir vorstellen, dass sie so einfach überrascht waren, dass ihnen die Worte fehlen, um dazu etwas zu sagen. Nur Petrus war nun nicht so erschrocken. Er macht dann auch gewisse Aussagen. Aber was er sagte, waren wahrscheinlich auch Gedankengänge, die zweifellos bei den anderen Jüngern mehr oder weniger vorhanden waren. Er kommt nun zu Simon Petrus und er spricht zu ihm: Herr, du wäschst meine Füße. Ich denke, hier muss auch vielleicht etwas in diesem Satz die Betonung beachtet werden. Und je nachdem, wie man betont, verändert sich ja auch wahrscheinlich der Schwerpunkt in diesen Aussagen. Ich denke, dass die Aussage hier auf dem Wörtchen du liegen muss. Herr, du wäschst meine Füße. Also das kann doch überhaupt nicht möglich sein. Ich denke, da liegt zunächst einmal wirklich eine Wertschätzung. Das sollten wir in jedem Falle sehen und beachten. Hier haben wir eine sehr hohe Wertschätzung, die Petrus seinem Herrn gegenüber zum Ausdruck hat. Er will mit anderen Worten sagen, das ist unmöglich, dass du, der Christus, der Sohn Gottes, dich so tief erniedrigst und mir hier die Füße wäscht. Das wäre doch eigentlich meine oder unsere Aufgabe gewesen. Vielleicht liegt dieser Gedanke tatsächlich in diesen Aussagen, die wir hier an dieser Stelle finden. Nun, Petrus hat nicht nur das nicht verstanden, sondern wir wissen ja auch, den angekündigten Leidensweg hat er ebenso nicht verstanden. Von daher darf man vielleicht auch sagen, was der Herr dann jetzt als Antwort gibt, kann man durchaus auch einmal aus dem Zusammenhang herausnehmen. Nun, wir sollten immer vorsichtig sein, wenn man Bibelverse aus dem Zusammenhang herausnimmt, denn dann entsteht sehr leicht auch oft eine Problematik. Aber diesen Vers darf man durchaus auch bei anderen Gelegenheiten einmal zitieren, weil er passt und weil es tatsächlich stimmt. Denn der Herr Jesus sagt, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach verstehen. Ich sage noch einmal, diese Aussage darf man auch ohne weiteres aus dem Zusammenhang etwas mal herausnehmen, denn es gibt vieles, was wir nicht verstehen und wahrscheinlich auch in diesem Leben nie verstehen werden und erst später einmal verstehen werden. Nun, hier hat der Herr einen Petrus unmittelbar danach belehrt. Und wenn wir das ganze Evangelium lesen, dann wissen wir, wurde er auch noch auf eine andere Weise belehrt über die Notwendigkeit dessen, was der Herr hier tat. Und zwar diese Reinigung, die unumgänglich notwendig ist. Und da werden wir an einen wichtigen Grundsatz erinnert. Und der kommt jetzt in den nächsten Vers zum Ausdruck. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Diese Aussage zeigt den Wert der Gemeinschaft und die Voraussetzung einer Gemeinschaft. Der Jesus sagt hier nicht, dann hast du kein Teil an mir, sondern mit mir. Das will sagen, dann kann die Gemeinschaft mit mir nicht wirklich verwirklicht werden. Und da war Petrus natürlich erstaunt und dann fällt er, wie man so oft sagt, von dem einen Extrem wieder in das andere Extrem, dass er dann gleich sagte, ja, dann nicht nur die Füße, alles. Und dann kommt die Belehrung des Herrn Jesus, das Letztere ist dann nicht notwendig. Denn er sagt hier, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Nun, ich denke, diese Belehrung des Herrn bedarf keiner allzu großen Erklärung. Wir sind uns wohl alle mehr oder weniger bewusst, was der Herr hier sagen wollte oder gesagt hat. Ihr seid schon rein. Das ist ein Zeugnis, das der Herr hier den Jüngern ausstellt. Nur eine Ausnahme wird gemacht im Blick auf Judas. Wir werden später noch darauf zurückkommen. Ihr seid schon rein. Und warum waren sie schon rein? Die Antwort finden wir in Kapitel 6. Wir haben dieses Kapitel schon betrachtet, vergangenen Jahr. Und da haben wir die Voraussetzung, um wirklich rein zu werden. Da sagt der Herr Jesus in Vers 53 und 54, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr das Fleisch des Sohnes des Menschen esset und sein Blut trinket, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Nun, wir haben uns ja damit schon beschäftigt, dass es sich hier nicht um ein wirkliches Essen und Trinken handelt, auch nicht handeln kann. Ich denke, das ist ganz logisch. Es war unmöglich, das Fleisch des Herrn zu essen und sein Blut zu trinken. Er saß ja immerhin in ihrer Mitte. Manche haben das ja auch gar nicht verstanden. Der tiefere Sinn dieser Aussage, ihr müsst mich aufnehmen ins Herz. Das ist die einfache Erklärung. Und das hatten die Jünger getan. Sie hatten den Herrn Jesus wirklich in sich aufgenommen. Und von daher konnte der Herr ihnen sagen, ihr seid schon rein, weil ihr eins gemacht worden seid mit mir. Der Herr konnte ihnen das schon sagen, auch wenn das ein Ergebnis seines Erlösungswerkes war. Denn so sagt Johannes später, und diese Stelle kennen wir auch, und er erinnert daran, der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, wenn er von der Gemeinschaft redet, dann bringt er diesen Grundsatz und zeigt ihn, und zwar im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, glaube Vers 7, da heißt es, denn wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Es ist auch hier wichtig, auf die Ausdrucksweise zu achten. Der Johannes sagt hier nicht, dass Blut Jesu Christi hat uns reingewaschen oder wird uns reinwaschen, sondern reinigt uns. Das Wort oder der Begriff, der hier gebraucht wird, bedeutet eigentlich, dass es sich um eine Wirksamkeit handelt, die vollzogen wurde und eine bleibende Wirksamkeit hat, die nicht aufhört. Jemand hat einmal gesagt, es gibt eine Zeitform, die kennen wir natürlich nicht, wir würden sie auch gar nicht so gebrauchen. Er sagt, in der Bibel gibt es auch eine Zeitform, die man als die bleibende Vergangenheit bezeichnen kann. Was in der Vergangenheit geschieht, bleibt. Nun, wir sprechen dann von Gegenwart und Zukunft. Aber im Griechischen gibt es tatsächlich einen solchen Begriff, der das alles einschließt. War, ist, bleibt. Und das bezieht sich auch auf die Reinigung durch das Blut Jesu Christi. Wer gereinigt ist, wirklich gereinigt ist, bleibt gereinigt. Aber werden manche sagen, ja, warum dann wieder die Reinigung der Füße? Ich denke, auch das können wir sehr leicht verstehen. Denn solange wir hier sind, in dieser Welt, gibt es immer Verunreinigung. Wir haben diesen Grundsatz schon im Alten Testament und der kann uns da eine gewisse Hilfe sein. Wenn zum Beispiel die Priester in den Dienst gestellt wurden, dann wurden sie ganz gebadet, das entspricht tatsächlich der Reinigung, wie wir sie auch hier im Neuen Testament haben, durch die Wiedergeburt. Dann wurden sie unter die Blutbesprengung gestellt, das heißt, es wurde Blut genommen und sie wurden dann das Blut wurde auf sie angewendet. Damit waren sie rein. Die hatten die Voraussetzung, um tatsächlich Dienst in der Gegenwart Gottes zu tun. Aber dann gab es noch eine zweite Bestimmung, die sehr wichtig war und nicht übersehen werden durfte. Wenn es sich um den praktischen Dienst handelte, also wenn ein Priester ins Heiligtum hineinging, es ging immer abwechselnd, dann mussten sie, bevor sie hineingingen, immer erst die Hände und auch die Füße waschen. Das war eine Bestimmung, wer es nicht tat, der lief Gefahr, dass er sogar getötet wurde. Also er konnte sich verunreinigen und dann musste er die Hände und die Füße waschen. Und genau dieses Bild haben wir hier. Der Jesus will mit diesem Bild uns gleichsam sagen, ihr seid gereinigt durch die Wiedergeburt, ihr steht unter dem Schutz und unter der Deckung des Blutes Jesu Christi. Aber durch die Verfehlungen, durch die Sünden, durch so manches, was es in unserem Leben gibt, da kann es zu Verunreinigungen kommen. Und dann brauchen wir nicht erst wieder uns unter das Blut Jesu zu stellen. Diese Art übrigens gibt es auch, wo man das hört, dass man sagt, ja, ihr müsst dann wieder euch unter das Blut Jesu stellen. Wir sind unter dem Blut Jesu. Wenn wir da herauskämen, wären wir sowieso verloren. Ich denke, dessen sollten wir uns wohl bewusst sein. Das Blut Jesu reinigt. Es ist, wie man oft sagt, ein Schutzschild, unter dem wir stehen. Aber wenn wir uns verunreinigen, dann müssen wir bekennen. Und dass es zu einem Bekenntnis kommt, setzt dann tatsächlich eine Selbstprüfung und auch eine Erkenntnis voraus. Und diese Erkenntnis vermittelt uns das Wort. Man darf also durchaus sagen, es gibt eine Reinigung durch das Blut, die ist einmalig. Und es gibt eine Reinigung durch das Wort, die ist ständig. Solange wir hier in dieser Welt sind, bedürfen wir dieser Reinigung. Und da müssen wir das Wort Gottes auf Herzen und Gewissen anwenden. Und es ist letztlich auch der Herr selbst und auch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, die das in unserem Leben offenbar macht, was nicht in diese Gemeinschaft hineingehört. Das wäre dann die tiefere Bedeutung. Wir merken, es geht also hier nicht nur um eine zeremonielle Handlung, die wir nachmachen sollten. Übrigens gibt es auch Gemeinschaften, die darauf Wert legen und wo dann die Fußwaschung tatsächlich durchgeführt wird, wo man sich gegenseitig die Füße wäscht. Übrigens, diese Zeremonie wird sogar auch im Katholizismus verwirklicht. Der Papst macht das auch. Der Papst wäscht den Bischöfen die Füße. Wir wecken, da versucht man das so nachzumachen, was der Herr hier gesagt hat, aber das ist wohl nicht der tiefe Sinn. Der Jesus sagt, ich gebe euch ein Beispiel. Aber was er als Beispiel gibt, ist der Grundsatz, dass wir einander helfen sollen, damit die Gemeinschaft verwirklicht werden kann. Und da müssen wir auch aufeinander Acht haben, zum Anreizen und zu guten Werken. Da können wir uns tatsächlich eine Hilfe sein, dass diese Reinigung auch verwirklicht werden kann. Und wenn wir das tun, dann schaffen wir damit die Voraussetzung zu einer ungetrübten Gemeinschaft mit dem Herrn, mit dem Vater, aber auch im Blick auf die Gemeinschaft untereinander. Wenn da Dinge sind, die nicht in Ordnung sind, dann belastet das auch das Verhältnis zu Gott, dem Vater. Wir sehen also, wir sollten nicht sagen, nun ja, wenn man sich als Geschwister nicht einig ist, dann ist das doch nicht so schlimm. Hauptsache, die Sache ist mit unserem Herrn in Ordnung. Aber wenn die Sache untereinander nicht in Ordnung ist, ist sie auch mit dem Herrn nicht in Ordnung. Wir sehen also, das sind schon Grundsätze, die wir beachten müssen. Und ich sagte auch am Anfang, hier haben wir den entscheidenden Grundsatz der Heiligung. Das Wort Heiligung kann unterschiedliche Bedeutung haben. Es bedeutet einmal Absonderung. In dem Sinne wird es oft auch im Alten Testament gebraucht. Wenn Gott zum Beispiel zu dem Volke Israel sagt, ihr seid ein heiliges Volk. Hier bedeutet das Wort heilig nicht vollkommenes Volk. Sie waren ein sündiges Volk, aber sie waren heilig, weil Gott sie abgesondert hatte. Wir kennen die bekannte Aussage, die Biliam einmal ausspricht, ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht zu den Nationen gerechnet wird. Das ist die eine Erklärung des Wortes Heiligung. Aber es gibt noch eine andere Bedeutung, und zwar an vielen Stellen könnte man das Wort Heiligung oder Heiligen mit Reinigen übersetzen. Das änderte dann am Sinn nichts. Seid heilig, denn ich bin heilig. Da hat es tatsächlich den Sinn von rein. Man könnte auch durchaus sagen, seid rein, denn ich bin rein. Das setzt dann etwas auch von unserer Seite voraus. Eben die Notwendigkeit auch einer persönlichen Reinigung. Das kommt mit hinein. Nun, wir werden vielleicht morgen uns noch kurz daran erinnern, dass es auch noch andere Arten von Reinigungen gibt in der Heiligen Schrift. Aber hier ist es das Werk des Herrn. das er damals an seinen Jüngern tat und heute auch noch tut. Heute durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes und durch das Wort Gottes ist er wirksam, damit die Voraussetzungen der Gemeinschaft auch wirklich erfüllt werden. Und das ist eine ganz wichtige Sache und eine ganz wichtige Angelegenheit. Und darauf sollten wir gewiss auch achten. Ich habe oft den Eindruck, dass viele Geschwister zwar eine Bekehrung erlebt haben, und doch ist ihr Christenleben, ich sage es einmal ganz einfach, sehr, sehr arm. Da fehlt viel. Die wirkliche Gemeinschaft. Man lebt nicht in diesen Dingen. Und das ist schade, wenn man eine Entscheidung für den Herrn getroffen hat und man genießt und erlebt nicht dieses wunderbare und herrliche Vorrecht. Wenn man dann so hier nachher, so wie es damals bei Elias war, so auf beiden Seiten hinkt, das ist ein trauriger Zustand. Man möchte dem gerecht werden und der Seite gerecht werden, aber das geht nicht. Wir müssen das zu einem wichtigen Grundsatz unseres Lebens machen. Und das muss auch unser Ziel sein, ihm immer näher kommen. Ich denke, dann gewinnt unser Leben einen wirklichen Wert und eine Bedeutung. Wie es Paulus sagt, mein Leben ist Christus.